Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio Interview, das Gespräch mit den interessantesten Leuten in der Schweiz überhaupt. Und es ist mir eine grosse Freude, dass ich wieder jemanden, der in der Lehre tätig ist, einen Professor darf begrüssen. Aber es ist etwas Seltenes, es ist ein Professor mit Humor. Es ist eine Vorlesung, die er haltet, immer wieder, wo man auch mal zwischendurch schmunzeln kann oder vielleicht sogar lachen. Also er wäre vielleicht einer, wo man auch mal zum Ritter wieder den tierischen Ernst dürfte begrüssen. Ich begrüsse jetzt tatsächlich den Matthias Binswanger, Jahrgang 1962, Professor für Volkswirtschaftslehre. Herzlich willkommen.
Ja, grüezi miteinander.
Matthias Binswanger, die Themen Wirtschaft, Ökonomie und so weiter, ist das etwas, wo Ihnen vielleicht fast ein bisschen zum Hals aushängt? Jetzt werden Sie von mir, nicht von mir selber, aber insgesamt zum 7000. Mal interviewt. Sie müssen eine Auskunft geben. Sagen Sie, ich habe ja eigentlich alles gesagt, was ich in diesem Leben habe wollen sagen. Es reicht jetzt.
Nein, eigentlich nicht. Also das Thema hängt mir nicht zum Hals raus und es ändert sich ja auch alles ständig und dadurch ändert sich auch die Sichtweise immer wieder. Es passieren neue Sachen, man muss Sachen ein bisschen anders interpretieren und es wird einem tatsächlich nie langweilig, schon gar nicht in der heutigen Zeit, wo sehr viele Sachen passieren, die es so in der Vergangenheit noch gar nie gegeben hat.
Also kann man sagen, Sie sind immer noch fasziniert von Ihrem Beruf, den Sie damals gewählt haben und Sie sind nicht frustriert. Also manchmal passieren ja Sachen und sagen, jetzt habe ich das 20 Jahre meinen Studenten erzählt und die Realität ist jetzt 180 Grad umgekehrt.
Nein, ich wäre wahrscheinlich frustriert, wenn ich bei meinem ursprünglichen Berufsziel geblieben wäre, nämlich Chemiker zu werden. Ich habe mal angefangen, Chemie zu studieren an der ETH Zürich. Und dann habe ich aber dann schnell gemerkt, dass mir das nicht liegt. Oder die Naturwissenschaften, wo man sich immer mehr vertieft in ein gewisses Gebiet und dann immer besser Bescheid weiss. Aber dort bleiben die Grundtatsachen eigentlich mehr oder weniger die gleichen. Und in der Wirtschaft ist das ganz anders. Da ändert sich alles. Und das, was mich eigentlich wirklich interessiert, ist immer zu verstehen, was spielt sich im Moment ab, wo entwickelt sich die Wirtschaft in Zukunft, was für Trends können wir da beobachten. Und das ist ein Thema, das eigentlich immer spannend bleibt.
Wenn man beispielsweise die Negativzinsen anschaut, die wir mal hatten, so weit ist es ja gar noch nicht zurück. Hat es irgendein Lehrbuch gegeben, das von Negativzinsen geredet hat, bevor die Dinger tatsächlich gekommen sind?
Nein, man hat zwar immer wieder von negativen Realzinsen geredet, das hat es immer wieder gegeben in der Vergangenheit, aber dass auch Nominalzinsen negativ werden, von dem habe ich in meinem Studio nie etwas gehört, also während ich studiert habe. Und über das hat man eigentlich auch nie diskutiert. Und plötzlich ist das zum Normalfall geworden, dass wir mehrere Jahre hintereinander negative Zinsen hatten. Man hat sich daran gewöhnt und es hat eine Zeit gegeben an der Fachhochschule, die ich unterrichtet habe, da war das so normal, dass man quasi, wo das fertig war, musste den Studierenden erklären, es können aber auch wieder positive Zinsen geben. Also die haben sich so daran gewöhnt, dass die negativ sind, dass das schon zum Normalfall geworden ist.
Also eben, Sie haben jetzt uns gesagt, tatsächlich in den Lehrbüchern war das nicht drin, sondern wenn jemandem Geld gegeben hat, dann hat er auch einen Zins bekommen und der war immer über null. Jetzt ist das trotzdem passiert. Ist denn das für Sie plötzlich kommen? Haben Sie gesagt, das ist, kann ja gar nicht möglich sein? Oder, wie man es halt so ist in der Wissenschaft, man tut halt schnell alles umschreiben und erklärt jetzt tatsächlich, warum das jetzt halt trotzdem so ist?
Ja, es ist ja weiterhin so geblieben, dass man einen Zins zahlen musste, wenn man Geld aufgenommen hat als normaler privater Schuldner. Und es hat auch weiterhin in Wirklichkeit positive Zinsen gegeben, die gezahlt worden sind, auch in dieser Zeit von Negativzinsen. Und was man in Wirklichkeit als negativ da bezeichnet mit Negativzinsen, sind eigentlich negative Renditen. Das heisst, der Staat zum Beispiel hat negative Renditen gehabt in dieser Zeit.
Also für den Staat ist es eigentlich positiv gewesen, oder?
Das heisst, wenn er sich verschuldet hat, hat er nach wie vor einen Zins zahlt. Also der Zins war nicht negativ gewesen. Der Staat hat weiterhin einen Zins gezahlt an diejenigen, die seine Schulden gekauft haben. Aber gleichzeitig war die Nachfrage so gross gewesen nach Staatsschulden, dass man den Preis über den Ausgabepreis aufgedruckt hat, oder? Aufgrund von der grossen Nachfrage. Und jetzt setzt sich die Rendite eben zusammen, einerseits aus den Zinszahlungen, die man leistet in jedem Jahr, und andererseits aber auch aus der Wertveränderung. Und wenn man jetzt bei der Ausgabe den Wert erhöht hat, dann haben wir natürlich nachher einen Wertverlust bis am Ende der Laufzeit, wo es zum Nennwert wieder zurückgezahlt wird. Und das hat dann die negativen Renditen ergeben. Also es war nicht so gewesen, dass der Staat effektiv da keine Zinsen mehr hätte zahlen müssen.
Also da muss ich jetzt nachfragen. Also ich habe gemeint, es habe Kantone und Städte gegeben, die Geld aufgenommen haben, beispielsweise zum Bau realisieren oder so etwas. Sagen wir, das sind jetzt 10 Millionen, habe ich gebraucht. Und ich habe gewusst, dass ich nachher nach 2 Jahren nur noch 9,8 Millionen muss zurückzahlen muss. Dort wäre ja das Effektive so, dass ich weniger muss zurückgeben muss, als ich bekommen habe.
Ja, es wirkt sich so aus auf den Staat, oder? Aber stellen wir uns das einmal vor, oder? Zum Beispiel, sagen wir, der Staat hat immer noch einen Zins gezahlt von, sagen wir mal, 2% und Laufzeit ist 3 Jahre. Und der Ausgabepreis ist 100. Jetzt aber aufgrund von der Nachfrage steigt der Preis auf 110. Und jetzt über 3 Jahre habe ich einen Wertverlust von 110 wieder zurück auf 100. Und gleichzeitig zahle ich aber jedem Jahr 2% Zins. Dann resultiert halt insgesamt ein negativer Zins. Oder das heisst für den Staat am Schluss tatsächlich, er kommt noch Geld über dafür, dass er sich verschuldet hat, weil er es zu einem wesentlich höheren Preis können verkaufen konnte, seine Schulden.
Und das ist ja schon einmalig gewesen.
Das war einmalig, das hat man so nie erlebt. Und in der Schweiz war das speziell ausprägt, weil das hängt natürlich zusammen mit der ganz speziellen Situation, die wir hatten, dass eine ständige Aufwertung des Schweizer Franken droht hat und dass man es eigentlich künstlich unattraktiv machen wollte, in der Schweiz Geld anzulegen oder Geld in die Schweiz zu transferieren. Und darum hat man bei uns Zinsen müssen noch negativer machen als in der EU, also etwa immer so 0,5%. Noch weniger, und darum sind wir dann bei diesen minus 0,75% da gelandet.
Jetzt würde ich vielleicht gerne noch die Hypotheken ansprechen, weil das ist das, was uns Bürger ein bisschen interessiert. Jeder, der eine Wohnung hat zu Eigentum können erwerben konnte, hat vermutlich eine Hypothek. Jeder, der ein Haus hat können erwerben konnte, genauso. Die Hypotheken haben eine gewisse Laufzeit, wenn er nicht im Saron ist, und die laufen irgendwann ab und dann muss er sich umschulden. Also man muss wieder schauen, bleibe ich bei dieser Bank und wie wird die hypotheziert? Das sind mal die einen, die schon eine Hypothek haben. Und dann gibt es die anderen, die jetzt neu in den Markt eintreten, junge Familien zum Beispiel, die sagen, ich würde gerne jetzt ein Haus kaufen. Und die verschrecken zum Teil. Nicht nur ab der Höhe der Hypotheken, sondern dass sie gar keine überkommen. Und ich habe gerade kürzlich mit einem Vertreter von der UBS reden und der hat mir Folgendes erklärt. Er hat gesagt, mit der Integration von der Credit Suisse hat sich ein Gap ergeben. Das heisst, sie haben zu hohe Ausleihungen und zu wenig Barmittel, oder wie man dem will sagen, die zurückfließen. Und darum gehen sie im Moment extrem auf Bremse mit dem Geben von Hypotheken. Es hat nicht einmal etwas zu tun, dass vielleicht die junge Familie, auch wenn sie noch in der Lage wäre, die Hypotheken zu finanzieren, hat sie tatsächlich ein Problem, gegen die Philosophie der Banken anzustehen. Genau das Gleiche hat man jetzt gerade gelesen von der Zürich Versicherung, dass auch die Zürich Versicherung als Versicherung, die auch ein Hypothekargeber ist, auch auf die Bremse steht. Was passiert da ganz genau?
Also ich glaube, was da passiert, ist mehr Normalisierung, oder? Dass man in diesen Zeiten jetzt von tiefen Zinsen natürlich extrem versucht hat zu wachsen auf dem Hypothekarmarkt. Und eben Versicherungen sind auch eingestiegen in den Markt. Also man hat den Leuten quasi Hypotheken nachgerührt und jetzt zeichnet sich eine Normalisierung ab. Oder? Das heisst, Finanzinstitutionen, die nicht eigentlich Banken sind, ziehen sich zum Teil wieder zurück aus dem Geschäft, weil man sieht, das ist kein eigentlicher Wachstumsmarkt mehr. Oder wir haben ja in der Schweiz jetzt in den letzten 20 Jahren oder ein bisschen mehr quasi eine Verdoppelung beobachtet von den Immobilienpreisen. Also da war ein ganz extremer Anstieg zu beobachten gewesen. Und das Problem ergibt sich natürlich nicht nur dadurch, dass es schwieriger ist, Hypothekarkredit überzukommen, sondern auch, dass die Preise extrem gestiegen sind. Oder? Man zahlt natürlich heute viel, viel mehr für Liegenschaften, als man zahlt hat vor noch 20 Jahren. Und dann gibt es da natürlich gewisse Kriterien, die Banken anwenden. oder, wo man schaut, kann ein Haushalt so einen Kredit noch bedienen, auch wenn gewisse finanzielle Schwierigkeiten bei dem Haushalt auftreten. Und da ist man natürlich in der Schweiz relativ restriktiv, oder, im Vergleich zu anderen Ländern. Aber das ist eigentlich auch gut so, weil auf die Art hat man in der Schweiz die ganzen Probleme nicht auf dem Immobilienmarkt. Also wenn man die Immobilienkrise mal anschaut, da hätte man in der Schweiz gar nichts davon gemerkt, wenn man es nicht gelesen hätte in der Presse. Also bei uns hat es nie die Probleme gehabt, dass man tatsächlich Kredit vergeben hat an Haushalte, die eigentlich nicht kreditfähig sind.
Wenn wir jetzt so eine Normalisierung haben in diesem Hypothekarbereich, wie Sie sagen, aus der Sicht jetzt von dem Käufer, der neu eintritt in den Markt, ist das eine ganz massive Verschlechterung. Also er kommt plötzlich etwas nicht über, das er theoretisch gerade noch knapp könnte finanzieren. Wird das einen Einfluss haben auf die Werte der Immobilien?
Ja, die werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr so stark ansteigen im Moment. Aber man muss natürlich auch das vor dem Hintergrund sehen. Also in der Schweiz haben wir eigentlich die höchste Privatverschuldung von allen Ländern. Und das liegt ausschließlich oder fast ausschließlich an den Hypothekarkredit. Und das kann man indirekt auch als eine Art Subventionierung der Banken bezeichnen. Weil Banken geben eigentlich immer gern Kredit an Menschen oder Institutionen, die das Geld eigentlich nicht brauchen. Weil wenn man das Geld nicht braucht, dann ist man kreditwürdig. Dann hat man es ja eigentlich nicht nötig. Hingegen jemand, der wirklich einen Kredit braucht, da muss man genau schauen, was der mit dem Geld macht. Und wie schafft man es jetzt im grossen Stil, Kredit zu vergeben an Kunden, die eigentlich gar keinen Kredit brauchen? Ja, das schafft man eben, indem man das steuerlich begünstigt, dass man verschuldet ist mit Hypotheken, indem man die von den Steuern abziehen kann, Zinsen. Und auf diese Art bleiben fast alle Haushalte dauernd verschuldet mit ihren Immobilien, zahlen die nicht zurück, ihre Hypothekarkredite. Und das ist ein garantiertes Einkommen für die Banken, die Zinsen, die sie da überkommen, ohne dass ein grösseres Risiko damit verbunden ist. Also vor dem Hintergrund ist man natürlich in der Schweiz im Unterschied zu anderen Ländern sehr, sehr hoch verschuldet, oder? Gerade bei Hypothekarkrediten.
Aber es sind nicht Konsumkredite oder so, die man braucht.
Konsumkredite spielen so fast keine Rolle.
Sonst sind effektiv die Häuser und
das sind die Häuser, Wohnungen. Also Konsumkredite sind in der Schweiz nie von grossem Umfang gewesen.
Aber noch eine Frage. Sie reden von der Normalisierung und haben gesagt, ein abgeschwächtes Wachstum der Preise. Könnte es aber auch sein, dass man effektiv langsam in eine Problematik hineingehen, dass jemand ein Haus gekauft hat, ich sage jetzt für 2 Millionen, er gibt es auf dem Markt jetzt und jetzt bietet dem einen nur noch 1,5 Millionen.
Ja, die Problematik kann natürlich entstehen, aber im Moment haben wir weiterhin in der Schweiz eine relativ hohe Zuwanderung. Das heisst, pro Jahr kommt da immer netto in die Schweiz mehr Menschen. Und das tut natürlich weiterhin dafür sorgen, dass es nicht so stark sich in die Richtung entwickelt. Das heisst, die Wohnungen werden gleich immer knapper und Immobilien.
Also Sie würden einem immer noch raten, Eigentum zu halten ist eigentlich immer noch gut. Es ist vielleicht gescheiter, als an die Börse gehen, wo ein Aktientitel plötzlich Kapriolen macht oder so. Eigentum ist etwas, wo man ja selber drin wohnt und damit eine gewisse Sicherheit hat.
Der Idealfall ist diversifizieren, oder? Nicht auf ein Pferd setzen, sondern verschiedene Anlagen zu haben, weil man nie weiss, oder? Wie sich das genau entwickelt. Und sehr viele unvorhergesehene Sachen auch können passieren, wie wir jetzt wissen aus den letzten Jahren, wo alles wieder auf den Kopf stellt, was man sich so vorgestellt hat.
Man wird ja auch sehr viel angelogen.
Das ist richtig, ja. Aber da sind wir ja Experten drin, weil wir auch von Kind auf eigentlich von vielen Leuten angelogen werden.
Also ich will schon sagen, an was ich im Speziellen denke. Das sind immer noch Titel, wenn wir von einer Aktie reden, die heisst zum Beispiel AMS Osram, oder? Und die haben sich x-mal wieder querfinanziert oder neu finanziert. Und irgendwann haben sie gesagt, so, jetzt ist gut, jetzt haben wir es im Griff. Und wo sie wieder Kapital bekommen haben und wo sie wieder neu umgeschuldet sind, ist nach ein paar Wochen später sind beispielsweise nochmal 900 Millionen dazugekommen. Und ich denke, die haben damals schon ungefähr circa gewusst, was wahrscheinlich dann wird noch kommen, oder? Man hat das einfach verschwiegen. Also als Aktionär hat man ja keine Chance, nachher irgendwie dagegen vorzugehen und zu sagen, beweise dir mal, dass der zu dem Zeitpunkt, wo ihr die Aktienkapitalerhöhung gemacht habt, nicht mehr gewusst habt, als ihr gesagt habt.
Ja, so ist es genau. Und das ist natürlich charakteristisch heute für sehr viele Märkte, die sogenannte Informationsasymmetrie. Oder? Also diejenigen, die etwas anbieten, sind wesentlich besser informiert als diejenigen, die nachfragen. Und für den Anbieter ist das immer eine ideale Situation, weil dann kann er die Nachfrage steuern über das Angebot, indem er eben spezifische Informationen gibt an die Nachfrager. Das kennen wir ja vor allem aus dem Gesundheitsmarkt. Dort gibt es auch Informationsasymmetrie. Der Arzt ist wesentlich besser informiert als der Patient. Und das heisst, je nachdem, wie er mir eine Behandlung verkauft, oder, kann er natürlich beeinflussen, ob ich die mache oder nicht. Also wenn er sagt, eine gewisse Behandlung, die würde ich also unbedingt machen, da haben wir sehr gute Erfahrungen gehabt und Leute, die das nicht gemacht haben, die haben schwere gesundheitliche Probleme bekommen, dann sage ich natürlich, ja, dann mache ich das auch. Oder? Wenn aber umgekehrt der Arzt sagt, ja, da wäre ich vorsichtig, da haben wir starke Nebenwirkungen beobachtet bei dieser Behandlung, das würde ich also nur im Notfall machen, dann sage ich natürlich, nein, das mache ich nicht. Oder? Und das ist eigentlich eine typische Situation, wo man heute haben. Und da kann man natürlich auch besser lügen unter so Bedingungen. Und natürlich hat uns auch die Schweizerische Nationalbank angelogen, oder? Zum Beispiel im Jahr 2015, oder, wo sie den Mindestkurs aufgehoben hat, hat sie noch kurz vorher gesagt, sie werde ja den Mindestkurs festhalten, obwohl sie schon dort gewusst hat, dass sie eigentlich den wird aufgeben. Aber man sagt dann, das ist ja zum Guten von uns alle, dass sie uns angelogen hätte, weil sonst wäre ja da noch mehr Instabilität entstanden und Spekulation. Man hätte halt müssen lügen. Und also es wird dann einmal Sachzwang präsentiert.
Sie haben mal vor einer Zeit auch eine Beratertätigkeit wahrgenommen für Volkswagen AG. Und Volkswagen, da kennen wir VW, Seat, Audi und so weiter, die in diesen Konzern hineingehört. Und jetzt haben wir ja eine Situation, dass wir gerne von den fossilen Brennstoffen wegkommen. Wir möchten gerne, also die meisten möchten das wenigstens gerne, in Elektroantrieb. Und die Deutschen tun sich ja sehr, sehr, sehr schwer, die Transformation durchzuziehen. Und trotzdem, beispielsweise BMW, hat einen super Abschluss hergelegt. Ich weiss einfach nicht, wie das ganz genau funktioniert, weil die Transformationsphase kostet ja unendlich Geld. Die Leute haben Angst, trotzdem irgendwelche Elektroautos zu kaufen. Sie meinen, in 3 Jahren hat das Ding nicht mehr wert. Haben Sie noch ein bisschen den Einblick in die deutsche Autoindustrie, was dort eigentlich abgeht? Und ob wir dort auch mit einer ganz grossen Lüge rechnen müssen, ob die Bilanzen tatsächlich stimmen und ob die Erträge auch tatsächlich stimmen? Oder ist dort irgendwie sehr, sehr, sehr viel heisse Luft dahinter?
Ja, leider habe ich da keine Insider-Informationen, was jetzt den deutschen Automobilmarkt betrifft. Und was da effektiv dahinter steht, das ist sehr schwer zu sagen. Oder? Weil ja die immer auch mehrgleisig fahren, die Automobilfirmen. Die versuchen natürlich noch möglichst lang, möglichst viele traditionelle Autos zu verkaufen mit Verbrennermotor gleichzeitig. Machen sie aber auch schon Forschung und bereiten sich vor, natürlich auch auf Elektroautos. Und wie jetzt das genau da, wie die finanziell dastehen, das ist von außen sehr schwierig zu sagen. Was man aber sicher kann sagen, dass es nicht sehr unwahrscheinlich ist, dass auch Deutschland nachher von chinesischen Autos überrollt wird, wo wesentlich günstiger wahrscheinlich nachher Elektroautos anbieten können. Und dem haben wahrscheinlich die deutschen Automobilfirmen nicht sehr viel entgegenzusetzen, außer wenn man in den High-End-Bereich geht, also mit teuren Autos.
Sie haben vorher von Informationsasymmetrie geredet. Und wenn ich einen weiteren Titel darf nehmen, Wirecard, mögen wir uns vielleicht noch erinnern an die Firma. Dann ist auch sehr viel gelogen worden. Also der Aktionär ist angelogen worden. Die Banken haben den Titel, auch den Kleinaktionär, ins Depot rein. Und das ist mit einem Totalverlust hat das geendet. Wirecard ist durch Ernst Young überprüft worden. Und Ernst Young ist durch das BaFin, also das Bundesamt für Finanzen, wieder überprüft worden. Also haben ganz viele ihre Finger drinnen gehabt, bis zuletzt. Und niemand hat eigentlich Verantwortung übernommen. Kann man auch sagen, dort, in diesem Bereich, irgendwann gibt es einen Zusammenhang zwischen der Privatindustrie, was Wirecard ist ja voll privat gesehen, Und dort ist ja Unglaubliches passiert. Es sind ja Milliarden irgendwie hergezaubert worden, die es gar nicht gegeben hat. Und alle haben es geglaubt. Und Ernst Young hat es geglaubt und hat es attestiert. Und das Bundesamt für Finanzen hat es auch geglaubt und hat es auch attestiert. Und wer hat eingeschaut wieder? Der kleine Aktionär, der das Ding im Portfolio hatte. Und es ist überhaupt nicht passiert.
Ja, das ist natürlich ein typisches Beispiel auch, oder, wo man ja häufiger beobachtet. Oder zum Beispiel auch während der Finanzkrise in den USA vor dem Jahr 2008. Dort haben ja auch alle eigentlich Ratingagenturen bestätigt, oder, dass die ganzen Hypothekarkredite, die man in den USA vergeben hat, dass die nicht problematisch sind, dass da keine höheren Risiken gibt, bis dann die Zinsen halt ein bisschen stärker angestiegen sind und plötzlich aus diesen angeblich risikolosen Anlagen hochriskante Anlagen geworden sind. Also auch dort haben wir das beobachtet.
Und also auch eine riesengroße Lüge, oder?
Da sind wahrscheinlich zwei Sachen dahinter, oder? Das eine ist, dass man natürlich häufig heute Sachen reglementiert oder reguliert, die dermaßen komplex sind, dass man sie gar nicht richtig durchschaut. Und man muss aber, dann ist da ein Druck da, wir müssen jetzt schnell etwas machen, politischer Druck, etwas regulieren und dann kommt man da mit irgendeiner Regulierung, ohne aber zu wissen, ob man die wirklich so durchziehen kann und ob die überhaupt Sinn macht in dieser Art, wie man das sich vorgestellt hat. Und das Zweite ist dann effektiv, dass es da natürlich auch Interessenkonflikte zum Teil gibt und dass die gleichen, die regulieren, auf der anderen Seite auch wieder wirtschaftliche Interessen haben. Und wenn es eben um spezielle Gebiete geht, wie jetzt im Finanzbereich oder so, es gibt gar nicht so viele Player, oder? Das sind ja dann häufig die gleichen Leute, die auf beiden Seiten auch stehen. Und da versucht man sich natürlich nicht irgendwie profitable Möglichkeiten kaputt zu machen.
Also ich mich erinnere an einen Enron-Skandal in Amerika. Dort ist der Attestierer, der ist Konkurs gegangen. Das war, glaube ich, Arthur Andersen ist das gesehen. Und die Amerikaner haben das durchgezogen, oder? Die haben diesen Partner im Prinzip das Geld weggenommen, die haben die Firma zerstört und haben gesagt, das kann gar nicht sein. Ihr habt Sachen attestiert, die überhaupt nicht gestimmt haben. Jetzt, wenn man das anschaut auf Wirecard, ist das sehr ein ähnlicher Skandal. Also wir haben Ernst Young, der attestiert. Und was mache ich als Aktionär? Also ich gehe die Attest lesen und da steht drin, kein Problem, alles wunderbar. Wir unterschreiben das, tipptopp. Und nachher muss das Bundesamt für Finanzen, wo eigentlich auch das mitträgt, wem kann ich denn überhaupt noch etwas glauben, oder? Wem?
Ja, das ist dann die Frage, was soll man eigentlich glauben, oder? Und was kann man überhaupt noch glauben? Und wir leben natürlich in einer Zeit heute, wo man alles beschönigt, oder? Und eigentlich die Player zum Teil auch fast gezwungen werden, zu lügen. Oder? Weil es ist alles darauf angelegt, eigentlich, dass man sich ja nicht zu Schulden kommen lässt oder nicht für irgendetwas verantwortlich gemacht wird. Alles so darstellt, dass es angeblich richtig ist. Und das führt natürlich dazu, dass man immer mehr versucht, dann auch Sachen zu tuschen oder schön zu reden, weil man natürlich auch fürchtet, die Reaktionen, die dann kommen, von Medien, von sozialen Medien. Es kommt da sofort ein Shitstorm. Also tut man möglichst lang alles irgendwie unter dem Deckel halten. Und es ist wahrscheinlich gut, wenn man heute grundsätzlich davon ausgeht, dass die meisten Sachen nicht so genau stimmen, wie sie einem kommuniziert werden.
Sie haben gesagt, man muss sich diversifizieren. Aber wenn ich in lauter so Lügereien diversifiziere, dann nützt mir das auch nicht mehr.
Ja, gewisse Lügen tun sich dann natürlich auch als Wahrheit herausstellen, weil häufig weiß man das ja nicht so genau im Vorhinein. Oder? Da sind ja zum Teil auch Versprechungen dahinter. Ab und zu funktioniert es dann, ab und zu funktioniert es nicht. Und wenn ich diversifiziert bin, dann tun sich halt gewisse Sachen auch bewahrheiten. Oder das ist ja immer alles auf Zukunft ausgerichtet. Da sind Versprechungen dahinter, wo man natürlich nie genau weiß, werden sich die erfüllen, werden sich die nicht erfüllen. Und dann sagt man, man tut es einem immer so darstellen, als ob das sicher wäre oder fast sicher. Und ein Teil bewahrheitet sich dann und ein Teil bewahrheitet sich nicht. Und am Schluss, eben, wie Sie gesagt haben, natürlich leidet dann häufig der kleine Investor, weil der ist derjenige, der am allerwenigsten kann überprüfen, ob etwas stimmt oder nicht stimmt. Und dann noch abhängig von irgendwelchen Beratern bei der Bank, die sagen, das sei jetzt gut. Und da spielen natürlich immer auch Interessen von der Bank selber dann, mit rein. Und von dem muss man einfach grundsätzlich ausgehen. Und wenn ich das jetzt nicht durchschaue, Finanzmärkte oder so, ist es einfach besser, ich investiere nur in Sachen, wo ich weiss einigermaßen, was da dahinter ist. Und von Sachen, wo ich nicht weiss, was dahinter ist, lasse ich besser.
Sind wir ja wieder bei den Liegenschaften vielleicht?
Ja. Oder das ist heute eine Welt, die ist dermaßen komplex, dass es immer mehr zur Black Box wird. Das heisst, ich durchschaue eigentlich grundsätzlich immer weniger Sachen und bin darum immer mehr eigentlich darauf angewiesen, oder, dass die Sachen, die man mir sagt, dass die stimmen. Auf der anderen Seite ermöglicht das aber denen, die eben die Sachen anbieten, immer mehr auch die Unwahrheit zu sagen und immer mehr die Leute auch zu verführen zu gewissen Käufen oder zu gewissen Anlagen, weil man es immer weniger überprüfen kann.
Die Kombination von Informationsasymmetrie und Lügen hat bis jetzt Menschen gebraucht. Also ich habe sie angelogen und sie haben mich angelogen. Und wer besser gelogen hat, der ist besser weggekommen. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir lassen Computer lügen. Wir lassen Programm lügen. Und wir lassen Programm in die Informationsasymmetrie reinlaufen. Und damit sind wir beim geflügelten Wort bei der AI, bei der Artificial Intelligence. Oder? Und jetzt wird es spannend. Sie haben als Ökonom sich jetzt reingedacht in die KI-Problematik. Ich habe mir gemeint, KI, das ist eine Frage von der ETH zum Beispiel. Oder von irgendwelchen Informatikern. Aber jetzt kümmern sich die Ökonomen um KI. Und das ist eigentlich spannend, weil das ist dann sehr lebensnah. Oder? Wenn über KI Herr Professor von der ETH erzählt, dann nimmt ihn Wunder, zum Beispiel, wie funktioniert der Roboter, oder merkt er, dass es taghell ist und jetzt reagiert er anders. Aber Sie sehen das von einem ganz anderen Weg aus. Sie haben ein Buch darüber geschrieben. Können Sie uns vielleicht wirklich in 3-4 Sätzen sagen, um was es geht?
Ja, das Buch, das im April erscheint, das heißt die Verselbstständigung des Kapitalismus, wie KI Menschen und die Wirtschaft steuert und für mehr Bürokratie sorgt. Das ist der Titel. Und jetzt, warum der Titel die Verselbstständigung des Kapitalismus? Im Moment leben wir ja in einer Wirtschaft, wo meistens noch Menschen Entscheid treffen. Also ob man jetzt etwas kauft oder etwas nicht kauft, ob man irgendwo investiert oder nicht investiert. Aber das werden wahrscheinlich in Zukunft vermehrt Algorithmen machen, die eben auf KI aufbauen, auch selbstlernend sind. Und Algorithmen sind natürlich in vielen Bereichen die wesentlich besseren Manager als Menschen selbst. Das heisst, sie können in viel kürzerer Zeit viel mehr Informationen durchsuchen. Sie können 24 Stunden am Tag optimieren. Und Menschen sind ja nicht auf Daueroptimierung angelegt. Und das heisst, damit gibt es eigentlich wie eine Perfektionierung auch von dem Kapitalismus. Und man kann es vielleicht an einem Beispiel mal veranschaulichen, was das heisst. Oder? Wir haben ja da die Vergleichsseite in der Schweiz, wie Comparis zum Beispiel. Und dort kann ich bei verschiedensten Produkten oder vor allem bei Krankenkassen schauen, was ist im Moment gerade die günstigste Krankenkasse in meiner Region? Und dann sehe ich auch noch Bewertungen von diesen Krankenkassen. Und aufgrund von dem kann ich dann irgendeinen Entscheid fällen, welche Krankenkasse das ich jetzt für das nächste Jahr wählen will. Das ist aber eigentlich heute schon überholt, weil ich könnte das eigentlich an einen Algorithmus delegieren, womit KI funktioniert.
Woher weiss ich, dass Comparis nicht schon einen Algorithmus am Laufen hat? Und dass Comparis ehrlich ist? Vermutlich sind sie ehrlich, aber nehmen wir jetzt mal an, sie wären nicht ehrlich. Und sie würden im Prinzip im Algorithmus sagen, wer bei uns Werbung geschaltet hat oder irgend so etwas, ich weiß nicht, ob Comparis Werbung geschaltet hat, oder wo wir irgendetwas wo haben, denen geben wir ein Pluspünktchen und die zeigen wir ein bisschen schneller und ein bisschen öfters.
Ja, ob Comparis schon Algorithmen anwendet, das weiß ich nicht. Oder? Das kann sein, aber der Konsument wählt immer noch selber, oder? Das ist entscheidend. Er wählt immer noch selber, welche Krankenkasse das er jetzt will. Und dann ist natürlich das wahrscheinlich nicht vollständig. Es gibt Krankenkassen, die sind bei Comparis nicht vertreten, weil die angeblich nicht genügend Provisionen zahlen und so weiter. Also auch da stimmt schon nicht alles. Aber jetzt einfach grundsätzlich einmal, oder? Treffe ich da immer noch selber den Entscheid. Und jetzt kann ich mir ja vorstellen, dass das in Zukunft...
Das ist eine zwischen Frage stellen. Sie sagen, ich treffe selbstständig den Entscheid. Aber wenn natürlich die Grundlage, wo der Entscheid gefällt wird, getroffen, schon türkt ist, dann habe ich ja nicht den richtigen Entscheid getroffen.
Ja, aber das ist schon immer so gewesen, oder? Das ist nichts Neues. Das hat man schon immer versucht, Menschen zu beeinflussen bei Kaufentscheidungen. Dem dient ja auch das ganze Marketing. Aber neu ist dann eigentlich, dass jetzt ein Algorithmus sämtliche Angebote für mich durchsucht und dann die Krankenkasse auswählt, die für mich die beste ist, weil der kennt mich aufgrund von Daten, weiss er, wie ich Preisgewichte im Vergleich zur Qualität, also von den Einschätzungen der Konsumenten, und wählt dann da eine Krankenkasse, die für mich die richtige ist und schließt gerade auch noch den Vertrag für mich ab und ich habe dann nichts mehr mit dem zu tun, sondern ich weiss von Jahr zu Jahr, habe ich da die für mich beste Krankenkasse, die ein Algorithmus ausgewählt hat, der viel mehr Daten kann durchsuchen kann, als ich je hätte können durchsuchen und auch
und
besser kann entscheiden.
Und zahlen tue ich es auch nicht, weil du hast verlinkt mit der Bank und darfst gerade abbuchen dort.
Das ist auch so, was ich merke auch persönlich nicht. Der Trennungsschmerz vom Geld ist nicht mehr so ausgeprägt, weil es einfach anonym sozusagen weggebucht wird. Und jetzt muss man aber das Beste in Anführungszeichen setzen, oder? Ich weiß ja nicht, ob wirklich die beste Krankenkasse für mich ausgewählt wird. Sind da nicht vielleicht andere Interessen dahinter? Hat nicht Comparis ein Interesse, gewisse Krankenkassen zu bevorzugen? Dann stellt sich die Frage, ja, wer stellt die KI überhaupt zur Verfügung? Oder ist das Comparis? Dann muss ich damit rechnen, dass denen ihre Interessen dort vertreten sind. Oder sind es Versicherungen? Dann muss ich damit rechnen, dass die versuchen, mehr Zusatzversicherungen aufzuschwätzen, weil die verdienen vor allem mit dem Geld. Also es kommen dann auch Interessen ins Spiel und wir werden zunehmend abhängig dann von solchen Algorithmen, von KI, wo für uns aber eine Blackbox sind. Das heisst, wir wissen nicht, warum die genau zu dem Entscheid gekommen sind. Ich kann das persönlich auch nicht mehr überprüfen. Und so wird dann wahrscheinlich zunehmend aus Konsumentensouveränität eine Art Algorithmenabhängigkeit.
Und das wiederum bedeutet, dass ich nachher, wenn etwas passiert ist, also jetzt habe ich so eine Krankenkasse abgeschlossen, und die kostet mir zu viel und jetzt sage ich, das habe ich gar nicht wollen so. Dann springe ich zum Staat oder zur Judikative und sage, das habe ich so nicht wollen. Das führt zu einer Reglementierung und das führt wahrscheinlich zum Aufblosen vom Staatsapparat wieder. Und das ist genau das, was wir eigentlich nicht hätten wollen. Jetzt, die Reglementierungen, die sind ja voll im Gang. Also jetzt, wenn wir jetzt beim Beispiel Comparis, ohne Comparis wollen, näher zu treten und sagen, die machen das tatsächlich so, gibt es nachher plötzlich eine Lex Comparis und der Staat muss die auch tatsächlich überprüfen und kann das eigentlich gar nicht richtig.
So ist es. Deshalb heisst eben das Buch dann am Schluss und für mehr Bürokratie sorgt. Eben warum sorgt KI auch für mehr Bürokratie und wir würden eigentlich meistens das Gegenteil erwarten. Ja, da kann man doch den Sachen automatisieren und ich brauche dann weniger Leute und damit könnte man die Bürokratie eigentlich eindämmen. Aber es gibt da mehrere Aspekte. Erstens einmal haben wir viel, viel mehr Daten, als wir früher je hatten. Und die Menge der Daten steigt wesentlich schneller als die Möglichkeit, die zu verarbeiten. Das heisst, wenn ich mehr Daten habe, versuche ich auch mehr Informationen zu gewinnen aus diesen Daten. Dadurch versucht man noch mehr Controlling zu machen. Also wir bauen das immer mehr aus, dann Beobachtungen. Und wenn wir beim Finanzbereich bleiben, dann haben wir heute vielleicht Daten im Sekundentakt. Und jetzt könnte auch eine KI für mich im Sekundentakt mein Portfolio optimieren. Oder nicht mal schauen, dass da das Risiko-Rendite-Profil erhalten bleibt, das mir entspricht. Und dann wird aber wahrscheinlich bald einmal wird man noch mehr Daten haben und in Sekunden Bruchteil können Daten überkommen. Dann nützt man den ganzen Vorteil nicht mehr, oder? Den ich kann haben mit den Daten im Sekundenbruchteil, weil jetzt gibt es andere, die haben noch schnellere Daten. Und jetzt müssen wir noch viel, viel mehr Daten verarbeiten, weil es jetzt in noch kürzeren Intervall die Daten gibt. Und das heisst, wir wissen am Schluss gleich nicht mehr, oder? Obwohl wir viel mehr Daten haben, sind wir nicht besser informiert, als wir ursprünglich gewesen sind. Das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich die Welt immer komplexer wird. Dadurch. Und ich habe die Sachen immer mehr weniger durchschaue. Und das ist jetzt die Reglementierung. Und das sehen wir ja zum Beispiel bei der Datenschutzgrundverordnung, die wir jetzt seit 2018 haben. Und dort geht es ja darum, dass eigentlich ich selber die Souveränität haben über meine Daten. Und ich kann bestimmen, was mit meinen Daten passiert. Das zumindest ist die Illusion. Und das hat dazu geführt, dass konkret wir die Datenschutzgrundverordnung so erleben, dass jedes Mal, wenn wir eine neue Webseite besuchen, dass da zuerst Cookies kommen, wo ich mein Einverständnis geben muss, dass da irgendwie meine Daten verwendet werden. Und wenn ich das 50 Mal am Tag machen muss, dann klicke ich das einfach weg. Das stört mich nur noch. Und auf der anderen Seite müssen die Firmen immer mehr Leute anstellen, die für den Datenschutz zuständig sind. Wahrscheinlich hat aber kaum jemand von uns das Gefühl, er hätte jetzt mehr Sicherheit aufgrund von dieser Datenschutzgrundverordnung. Weil ich weiss ja trotzdem nicht, was mit meinen Daten passiert. Wer überprüft das denn überhaupt ganz genau? Und das ist genau das Problem. Oder? Da geht es ja eigentlich um virtuelle Daten. Die kann ich nicht direkt irgendwo lokalisieren. Wo sind die Daten tatsächlich? Und es ist eben nicht so wie bei Waffen zum Beispiel. Wenn ich über Waffen eine Reglementierung mache, dann kann ich hinter irgendeiner Tür mal schauen, sind die Waffen tatsächlich da oder sind sie nicht da. Also zumindest theoretisch kann man das. Und da ist es aber auch theoretisch nicht mehr möglich. Ich weiß gar nicht, welche Daten genau verwendet werden von einem Algorithmus, wie er sie verwendet, hat er sie überhaupt verwendet. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Oder? Dann kommt es natürlich zu so Phänomenen, dass man zum Beispiel sagt, da gibt es dann die grossen Anbieter, wie zum Beispiel Amazon. Oder? Und Amazon hat ja den sogenannten Buy-Box-Algorithmus, oder? Wo die Güter reinkommen, wenn ein Kunde ein Produkt sucht, wo er dann tatsächlich kauft. Also sozusagen das beste Angebot, das billigste Angebot für ein bestimmtes Qualitätsniveau. Und da sagt man schon lange, Amazon bevorzugt sich selber. Also seine eigenen Produkte kommen viel häufiger in die Buybox rein als die von Konkurrenten.
Also muss man sagen, Amazon macht zwei Arten Verkäufe. Produkte, die sie direkt am Konsument verkaufen und Produkt, wo sie nur eine Art finanzieller Durchlauf
Erhitzer sind. Richtig, also sie sind Vermittler einerseits als grosse Plattform.
Ja, also das macht ja Digitec, macht das auch
genau.
In der Schweiz.
Und genau, auf der anderen Seite haben sie aber eigene Produkte. Und eben mit den eigenen Produkten verdienen sie natürlich mehr, oder, wie wenn sie nur vermittelt. Und das heisst, das ist jetzt von verschiedenen Seiten immer wieder behauptet worden, oder, dass der sich Amazon bevorzugt. Amazon behauptet aber, das sei nicht der Fall. Da werden nur objektive Kriterien angewendet. Niemand kann den Algorithmus aber durchschauen, wo Amazon da tatsächlich anwendet. Und das heisst, am Schluss muss man da etwas glauben, oder? Ob Amazon jetzt tatsächlich sich bevorzugt oder nicht bevorzugt. Und auch mit der Reglementierung schaffen wir es nicht, am Schluss das festzustellen, ob es so ist oder nicht so ist, weil die Algorithmen, die basieren auf Entscheidungen aufgrund von Mustern, von hochdimensionalen Mustern, zeitlichen Mustern, räumlichen Mustern, wo ein menschlicher Gehirn nicht mehr zugänglich sind.
Also das ist würde Sie denn eigentlich sagen?
Und ich könnte nur, um das vielleicht noch zu Ende zu führen, ich könnte nur das sozusagen in den Griff bekommen, indem ich würde sagen, es gibt ein Lärmverbot für Algorithmen. Dann kann ich genau überprüfen, wie die trainiert worden sind. Aha, und die entscheiden so. Niemand will aber so ein Lärmverbot, weil der ganze Fortschritt in der KI hängt ja davon ab, grad, dass die Algorithmen lernen. Und dann kann man es am Schluss aber auch nicht wirklich kontrollieren.
Kann man eigentlich sagen, Reglementierung ist für nichts, für das Büssi. Hört auf, fängt gar nicht an. Das Einzige, was ihr macht, ist, dass der Staatsapparat aufgeblasen wird damit. Und das führt ja zu endlosen Prozessen. Die Judikative wird völlig überfordert sein, oder? Dann muss ich mal feststellen, überhaupt, wo ist überhaupt etwas Böses passiert? Ist das beim Server passiert? Ist das unterwegs passiert? Ist das auf der Client-Seite passiert? Wo überhaupt? Also sollte man so weit gehen, dass man sagt, wir machen gar keine Reglementierung. Es soll passieren, wie es will. Wer bei Amazon auf den Server geht, ist selber die Schuld. Wer bei Apple auf den Server geht, ist selber schuld. Wer bei Microsoft auf den Server geht, ist selber schuld.
Ich würde sagen, Reglementierung ist grundsätzlich falsch. Aber man muss Sachen reglementieren, die man auch kontrollieren kann. Oder? Und wenn man natürlich immer mehr Sachen reglementiert, wo sich nachher die Reglementierung als Illusion erweist, dann streuen wir uns damit Sand in die Augen. Also wir wollen mit so einer Reglementierung zum Beispiel garantieren, dass sich die KI-Anwendungen wie wohlwollende Sklaven verhalten für uns. Oder dass sie nur unsere Interessen wahrnehmen. Und das können wir aber nicht garantieren mit solchen Regulierungen. Und was dann eben entsteht, das ist vor allem Bürokratie. Das heisst, da gibt es dann immer komplexere Gesetzregulierungen. Dann braucht es spezielle Juristen, die sich damit beschäftigen. Dann gibt es auch ethische Probleme, die da entstehen. Dann gibt es Ethikkommissionen, die man da bildet, die lange Diskussionen führen, lange Berichte schreiben zu diesen Themen. Das heisst, wir kommen das mit der Reglementierung nicht in den Griff über oder mit der Regulierung. Es gibt aber Bereiche, wo die Regulierung natürlich viel besser funktioniert. Das ist zum Beispiel, wenn man auf die Marktmacht schaut. Nicht dort kann ich natürlich schon schauen, wie viel Marktmacht hat jetzt zum Beispiel Amazon oder Meta oder Alphabet. Und dort ist man auch erfolgreicher in letzter Zeit. Dort sind jetzt ein paar von diesen Big-Tech-Unternehmungen tatsächlich zu grösseren Zahlungen verurteilt worden. Also man kann nicht KI-Anwendungen direkt regulieren. Es geht besser, wenn man gegen die Marktmacht vorgeht von diesen Unternehmen.
Sie unterscheiden ja Marktteilnehmer. Und da reden Sie ja auch vom Marktteilnehmer, der eigentlich nicht viel versteht. Und der Marktteilnehmer, ich glaube, wie sagen Sie dem, ohne Geist oder irgend so etwas, oder?
Fachmenschen ohne Geist. Das ist ja ein Begriff, der von Max Weber stammt. Oder?
Also, und ja. das ist die tragende Schicht für den Kapitalismus. Und wenn die intelligent würden werden und den Geist wieder hätten und das könnten überprüfen, dann würde das eigentlich fast zu einem Zusammenbruch vom Wirtschaftsleben führen.
Ja, der Fachmensch ohne Geist ist sozusagen das Idealmodell eigentlich von unserem Wirtschaftssystem. Man stellt sich ja vor, das Idealmodell von dem Wirtschaftssystem, das ist so der Unternehmer im Normalfall, der mit Innovationen kommt und neue Produkte, und die braucht es natürlich auch. Aber das sind ein paar wenige. Und die Mehrheit der Menschen, die müssen halt sozusagen brav ihre Arbeit machen in dem System und eine gewisse Fachidiotie besitzen. Oder? Das heisst, sie müssen sich sehr gut auskennen in ihrem Fachgebiet. Und das ist eben auch mit dem Fachmensch ohne Geist eigentlich gemeint, wo eben Max Weber schon vor 100 Jahren das so beschrieben hat, dass man immer mehr zu dem Fachmensch ohne Geist kommt in dem System. Nicht zuletzt auch aufgrund von der Bürokratie, die er auch schon beschrieben hat. Weil die Bürokratie zwingt uns auch immer ein normiertes Verhalten dann auf. Und wir sehen das ja heute auch so in Formulierungen. Oder? Man braucht heute keine Bildung mehr, humanistische Bildung, das geht so langsam weg, sondern wir brauchen Leute, die Praxisrelevanz Wissen haben. Oder? Und das ist wahrscheinlich so für den modernen Begriff für Fachmenschen ohne Geist, ist heute Praxisrelevanz. Dass man alles praxisrelevant sein, aber nicht da mit unnützem Wissen irgendwie über Kultur oder Latein oder irgend so etwas.
Also sich wenn ich Sie richtig verstehe, ist das der Mensch, der geradlinig funktioniert, ja, genau, und nicht links und rechts schaut.
Der, der sozusagen wie ein Rädli funktioniert im Uhrwerk. Oder? Und heute ist natürlich weniger das Rädli im Uhrwerk, weil Menschen sind nicht mehr so involviert in die Produktion, sondern sie haben eben immer mehr mit Bürokratie zu tun. Das heisst, sie sind wie ein kleiner Bestandteil von einer funktionierenden Bürokratie. Und das sehen wir ja dann auch in den Berufen, die heute entstehen. Also man ist ein Compliance Officer oder Zertifizierungsauditor oder Genderbeauftragte. Das sind alles so Berufe, die heute entstehen. Wo David Graeber auch den Begriff Bullshit-Job dafür geprägt hat. Aber in Wirklichkeit kann man da sehr viel Geld verdienen mit diesen Bullshit-Jobs und die tragen wesentlich zur Wertschöpfung bei, so wie man sie messen heute mit dem Bruttoinlandprodukt.
Sie sagen, KI wird ein Teil von diesen Leuten übernehmen. Das heisst, die braucht es nachher nicht mehr. Also, dass die Fachkenntnis, ohne links und rechts zu schauen, kann der Kompi übernehmen mit seiner KI-Software. Was bedeutet das für unseren Arbeitsmarkt? Steuern wir tatsächlich auf eine grosse Arbeitslosigkeit? Oder haben wir einfach so einen wahnsinnig aufgeblähten Staat, wo zwar alle dort arbeiten, aber das kann niemand mehr finanzieren? Was passiert schlussendlich?
Wir werden wahrscheinlich traditionell unattraktive Jobs in der Produktion, bei den Fließbandarbeitern, ersetzen durch neue unattraktive Jobs in der Bürokratie, bei den Zertifizierungsauditoren zum Beispiel.
Aber der Fließbandarbeiter, der ein Auto zusammengebaut hat, der ist wenigstens nicht in der Staatskasse gesehen, ist nicht von denen gezahlt worden. Und wenn wir jetzt sagen, wir tun den Fließbandarbeiter bei Volkswagen zum Beispiel dezimiert, den gibt es nicht mehr. Und dafür tut sein Äquivalent nachher beim Staat arbeiten. Und der Staat ist ja nicht produktiv, also kommt kein Auto hinterführen. Und trotzdem muss dann irgendjemand finanzieren. Wer finanziert denn den überhaupt noch?
Ja, man muss da natürlich zunächst einmal festhalten, wir sind in der Schweiz vor allem deshalb reich, weil wir nicht produzieren. Weil man natürlich mit Nichtproduktion, Verwaltung, Controlling, mit Organisation heute wesentlich mehr Geld verdient, als wenn man etwas produziert. Und da geistert ja am Schluss immer so eine Vorstellung um, es gibt irgendwie sinnvolle Jobs, wenn man in der Produktion arbeitet, und es gibt irgendwie nicht sinnvolle Jobs, oder wenn man einfach etwas verwaltet. Und das ist aber heute zunehmend nicht so, weil natürlich die Schweiz globalisiert funktioniert. Also die Schweizer Wirtschaft ist extrem eingebettet in eine globale Wirtschaft. Und das heisst, Produktion findet meistens außerhalb der Schweiz statt, bei den meisten Gütern, auch bei denen, wo man häufig meint, sie werden in der Schweiz produziert, wie bei pharmazeutischen Produkten. Aber da werden die meisten Zwischenprodukte oder die meisten Produktionsstufen findet auch im Ausland statt, wo man das billiger kann machen. Oder es ist total automatisiert, dann sind da auch keine Menschen mehr beteiligt. Oder, und das heisst, da arbeiten natürlich in einem Land wie der Schweiz in der Produktion immer weniger Menschen. Jetzt würde aber die Wirtschaft nicht funktionieren, wenn nicht auf der anderen Seite Menschen auch Geld verdienen würden. Es braucht auch die Nachfrage. Man kann nicht nur produzieren, es braucht auch eine Nachfrage. Und dann verlagert sich eben die Beschäftigung immer mehr Richtung Bürokratie, wo damit zusammenhängt, dass unser System immer komplexer wird. Oder man muss sich immer mit neuen Komplexitäten beschäftigen. Es wird auch immer reglementierter. Man muss sich mit den neuen Gesetzen, mit den Regulierungen beschäftigen. Und wir versuchen auch immer mehr alles zu optimieren. Also es gibt auch eine eigentliche Optimierungsbürokratie heute, wo sich ganz viel mehr Leute überlegen, wie kann man etwas noch effizienter machen, noch besser, noch sozialverträglicher, noch ökologischer und so weiter. Und das heisst, es ist eigentlich eine normale Verlagerung, die wir da haben in der Schweiz, dass man eben nicht mehr produziert, sondern in erster Linie Sachen verwaltet. Das heisst, in der Schweiz würde man eigentlich besser nicht mehr von einem Bruttoinlandprodukt reden, sondern von Bruttoinlandorganisation.
Sie haben vorhin davon geredet, dass ein Computer schafft es, alle zwei Sekunden irgendwie die Börse zu analysieren und mir einen Tipp zu geben oder er handelt sogar. Und der wird nachher übertrumpft von dem, was in Mikrosekunden funktioniert. Und dann kann ich den eigentlich abstellen, der in zwei Sekunden funktioniert. Was ist der Einfluss letztendlich von der KI auf uns Menschen? Also, ich blicke ja jetzt heute schon nicht mehr durch. Und dann blicke ich gar nicht mehr durch. Kann ich nur noch das Kopfküssen über den Kopf tun und bleibe einfach gerade im Bett? Oder kann ich irgendwie wieder einen Freiraum finden, wo ich mich von dem Ganzen ein bisschen loslösen kann? Weil ich stelle mir vor, KI kontrolliert KI und die kontrollierte KI wird wieder von einer KI kontrolliert. Und das ist von der Spiegel, oder weiss ich, den Song kennen Sie von Money Matter, wo er beim Coiffeur sitzt und im Spiegel sich tausendmal sieht. Also irgendwann, ich weiss nicht, wo die Diskussion endet und die Problematik endet.
Ja, die Welt wird immer mehr zu einer Blackbox. Natürlich für uns im Alltag, in der Wirtschaft. Das heisst, wir durchschauen eigentlich immer weniger, wie die Sachen tatsächlich funktionieren. Und das hat man schon vergleichgezogen zum Mittelalter. Dass man quasi wie wieder zurückfallen ins Mittelalter, wo man auch von unerklärlichen Mächten eigentlich abhängig war. Und heute werden wir das auch wieder, aber auf eine ganz moderne, technische Art. Es gibt da irgendwelche Algorithmen, die für mich Käufe tätigen, die für mich irgendwelche Gesundheitsentscheide treffen, weil ich habe ja dann auch eine Gesundheits-App zum Beispiel, die mit KI funktioniert und der wird mich wahrscheinlich dann selbstständig beim Arzt anmelden, wenn ich da irgendeinen Grenzwert überschreite bei gewissen Werten, die gemessen werden in meinem Körper durch irgendwelche Nanopartikel, die da meinen Körper permanent überprüfen. Und ich werde auf die Art natürlich immer abhängiger denn von irgendwelchen Angeboten, die ich nicht durchschaue und wo ich auch nicht weiss, welche Interessen tatsächlich dahinter stecken. Und aus dem Grund ist es zentral, dass man auch Optionen eigentlich aufrechterhaltet, die nicht durch KI gesteuert sind. Also ich muss mit dem auch können weiterhin entziehen. Das heisst zum Beispiel, es muss eigentlich garantiert sein, dass ich in Zukunft kann in einem nicht smarten Haus, also in einem nicht smarten Home oder Haus leben oder Wohnung, wo es kein Mikrofon hat, wo es keine Sensoren hat, wo es keine Kameras hat, wo mich überwachen. Obwohl wahrscheinlich der Trend genau da hingehen wird, weil man wird sagen, schon aus ökologischen Gründen, das ist wichtig, dass das alles überwacht wird, sonst können wir die Energieversorgung von dem Gebäude nicht optimal machen. Und auf diese Art werden wir aber immer mehr überwacht und werden abhängig. Und da müsste eigentlich der Staat garantieren, dass man eben andere Optionen aufrechterhaltet, weil es ist nicht intelligent, sich von künstlicher Intelligenz abhängig zu machen. Also auch zum Beispiel sollte ich weiterhin die Freiheit haben, ein Auto herumzufahren, das mich nicht überwacht als Chauffeur von dem Auto. Also da ist auch keine Kamera drin und kein Sensor. Und auf diese Art können wir Freiheit erhalten, wenn wir das aber nicht machen. Dann opfern wir natürlich die Freiheit und die Privatsphäre sehr schnell, wo wir eigentlich uns über Jahrhunderte erkämpft haben. Das war ein langer Weg, dass man überhaupt so viel Freiheit einmal bekommen hat und so viel Privatsphäre, wie wir heute haben. Und wir sind da sehr schnell bereit, eigentlich das wieder abzugeben für ein paar Versprechen von mehr Bequemlichkeit und mehr Sicherheit. Und das sind die grossen Versprechen, mit denen man eigentlich die Leute überredet heute, dass sie eben ihre Autonomie abgeben. Also mehr Sicherheit ist das eine und mehr Bequemlichkeit ist das andere.
Darf ich nochmal auf mein Depot bei der Bank zurückkommen? Also ich habe jetzt einen Bot, der mich steuert. Ich habe jetzt keinen Menschen mehr nebenan, der ich mit mir diskutieren kann, sondern einen Bot. Und dem sage ich, ich bin so alt und ich habe diese Bedürfnisse und ich bin ein bisschen risikofreudiger und so weiter und so fort. Und dann schlägt er mir Sachen vor. Jetzt ist ja das auch wieder ein Datenpäckchen letztendlich. Und jetzt kann es ja einen anderen geben, der die Haufen Datenpäckchen, die die Abfragen machen, wieder analysiert und genau das Gegenteil nachher macht. Also, heute kann ich zum Beispiel short gehen, ich kann eine Aktie runtertreiben, ich kann probieren, die zu leihen, auszuleihen und nachher tue ich den Preis irgendwie oben runtertreiben. Und das ist ja nachher auch im Sekundentakt möglich. Also, zuerst werden Hunderttausende von Bankkunden werden von diesem Bot irgendwie strukturiert unterstützt. Und dann hat jeder so ein bisschen Nestle-Aktien drin und ein bisschen Roche-Aktien und weiss nicht was halt, vielleicht noch ein amerikanisch mit Dollar ein bisschen. Und jetzt gibt es Computer, die genau das analysieren, was machen die alle. Mhm. Und das kann er wieder nutzen, um genau das Gegenteil zu machen und mich in Ruin zu treiben.
Ja, die grundlegende Tatsache bringt man eben nie weg. Die Informationsasymmetrie bleibt und es hat immer der die bessere Karte, die bessere Information hat. Und das spielt sich natürlich heute nur auf einem viel, viel informationsintensiveren Niveau ab. Oder? Wir haben alle viel, eben, wie zum Beispiel im Sekundentakt, Informationen. Aber das nützt mir ja nichts. Das, was man nützt, ist der Informationsvorsprung gegenüber den anderen. Das ist immer relativ am Schluss. Immer ein bisschen mehr wissen wie die anderen, dass ich wirklich etwas davon habe. Und das wird genau so bleiben, aber es wird immer undurchsichtiger, weil wahrscheinlich ist das eben irgendeine KI-Anwendung, die mein Portfolio optimiert. Und die Bank hat auch irgendeine KI, wo sie die verschiedenen Angebot und Nachfrage dann irgendwie einen Einklang bringt und schaut, dass er aber auch selber noch dabei verdient. Und KI agiert dann da mit KI und ich komme dort gar nicht mehr mit über. Ich habe nur einmal wahrscheinlich irgendwo eingeben, ich sei ein bisschen risikofreudig oder ein bisschen weniger risikofreudig und ich will so und so viel Geld einsetzen. Und der Rest macht dann einfach irgendwie das System selbstständig. Und ich weiß aber nie, ob ich da nicht digital auch irgendwie übers Ohr gehauen werde. Ob da nicht irgendwelche anderen Interessen noch mitspielen. Und dann stellt sich eben die grundsätzliche Frage, will ich das überhaupt, oder? Will ich das die Autonomie eigentlich abgeben und da irgendwelche Systeme entscheiden lassen, was mit meinem Geld passiert?
Ich habe jetzt zum Schluss, also ich bin zwanger, noch eine Frage, eine sehr reale Frage. Argentinien probiert sich frei zu strampeln. Indem die jetzt eine mega Misswirtschaft hatten, eine Inflation, die in unendliche Grösse gestiegen ist. Und jetzt ist ein Präsident da, der das versucht, wieder zu neutralisieren. Das geht einher mit mega Schmerzen für ganz viele Leute. Und es trifft Arme, die noch ärmer werden dabei. Aber er sagt, es geht gar nicht mehr anders. Kann sich Argentinien noch freistrampeln? Ist das ein Beispiel, wenn jemand gegen die Wand gefahren ist, dass er wieder aufstehen kann? Oder werden wir tonnenweise so Konkurs von Ländern, die hoch verschuldet sind, erleben?
Das ist Südamerika nichts Neues. Also dort haben wir natürlich seit Jahrzehnten eigentlich die gleichen Probleme und die Wirtschaften funktionieren meistens mehr schlecht als recht. Und da ist natürlich ein gewisses Dilemma. Auf der einen Seite weiss man, oder, die Staaten geben zu viel Geld aus, die haben zu hohe Versprechungen gemacht. Also muss man, die müssen jetzt sparen, oder, auch um ihre Währung in den Griff überzukommen, weil die Währung dann immer mehr Wert verliert. Und da braucht es eine harte Medizin. Und das sehen dann die Leute auch irgendwo ein, so wie jetzt in Brasilien. Da haben sie jetzt auch den Präsidenten gewählt. Dann muss er aber mit sehr harten Sparmaßnahmen nach einer Tür greifen, was dazu führt, dass es sehr vielen Menschen ein paar Jahre
schlecht geht. Also Argentinien,
meinst du, oder?
Ja, Argentinien. Nicht Brasilien.
Argentinien, ja. Habe ich Brasilien gesagt? Ich meine Argentinien, ja. Und da leiden natürlich viele Menschen darunter. Dann kann man das wahrscheinlich nicht durchziehen. Man muss Abstrich machen, weil sonst gibt es irgendwo eine Revolution oder gehen die Leute auf die Straße. Dann bleiben viele von diesen Reformen so auf halbem Weg stehen. Dann wird wieder eine andere Regierung gewählt, die wieder in die Gegenrichtung geht, wieder mehr Geld ausgibt. Die gleichen Probleme wiederholen sich. Und darum beobachtet man eigentlich, dass in vielen von diesen südamerikanischen Ländern immer so ein Hin und Her ist. Einmal eben mehr wieder so eine liberale Regierung, oder, die am Markt glaubt und sagt, jetzt müssen wir da hart durchgreifen, müssen sparen und so weiter. Und dann leiden die Leute wieder mehr, dann sagt man, nein, jetzt müssen wir das wieder ändern, wir müssen jetzt wieder den Sozialstaat ausbauen, dann sieht man wieder, damit kreiert man andere Probleme, der Staat gibt zu viel Geld aus, die Währung verliert an Wert, also müssen wir wieder zurück zu harten Massnahmen. Und das Hin und Her geht wahrscheinlich auch in Zukunft weiter.
Also vermutlich kommt er einfach nicht genug Zeit über, um das durchzuziehen.
Da bin ich ziemlich sicher, ja.
Amerika 130% Staatsverschuldung, Italien etwa gleich ungefähr oder noch schlimmer. Also ich weiss nicht, ob wir nur Südamerika dürfen an Pranger stellen. Auch die sogenannten Wirtschaftsmetropolen kommen früher oder später vermutlich noch ein Problem.
Es kommt natürlich immer darauf an, was für eine Währung das man hat. Wenn man eine harte Währung hat wie der Dollar, hat man ganz andere Möglichkeiten, als wenn man einen Peso hat wie
ist der Argentinien. Harte Dollar?
Ja, ist nach wie vor erstaunlich hart, wenn man die Verschuldung anschaut für die USA.
Herr Professor Binswanger, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie wieder mal uns ein bisschen die Welt von der Ökonomie haben können, vor die Augen halten. Ich hoffe, in ein paar Monaten, dass wir wieder dürfen so eine Session machen. Ganz herzlichen Dank.
Aktivradio Interview.